Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Am 7. September 2023 war der Benediktiner Pater Nicodemus Schnabel, Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem, zu Gast im Quo Vadis, dem Begegnungszentrum der Ordensgemeinschaften. Er erzählt im Gespräch mit Christopher Campbell, Leiter des Quo Vadis, welche Herausforderungen dieses Amt mit sich bringt. Das Gespräch wurde live vor Publikum aufgenommen. Wir bitten daher, das eine oder andere Geräusch zu entschuldigen.
Willkommen im Quo Vadis, dem Begegnungszentrum der österreichischen Orden. Wir dürfen heute Abend begrüßen den Abt Nicodemus Schnabel. Abt Nicodemus ist seit Februar dieses Jahres Abt der Abtei Domitio und dem Priorat Topka am See Kinneret. Also er ist ein Dominikaner, ein Benediktiner auf dem Zionberg, Entschuldigung, in Jerusalem. Und er ist zwar erst 44 Jahre alt und seit kurzem Abt, aber er ist 2003, also vor 20 Jahren, bei den Benediktinern auf dem Zionsberg in die Abtei Domitio eingetreten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich darf Ihnen vielleicht nur zu der Genese von diesem Abend noch ganz kurz einen Rückblick geben. Letztes Jahr um diese Zeit, das ist mir sehr eindrücklich, weil das war so die erste oder die dritte Woche, wo ich hier gearbeitet habe, hatten wir auch Besuch aus dem Nahen Osten, nämlich den Pater Ibrahim von den Franziskanern aus Aleppo. Und Pater Ibrahim war in Salzburg, war in Wien und hat über seine Aktionen, die er in dieser zerbombten Stadt für Mitchristen, aber auch für Muslime und andere Religionsangehörige sozusagen als humanitäre Hilfe und als Gemeinschaftsbildung geleistet hat, gesprochen. Und es war einfach ein sehr beeindruckendes Zeugnis zu sehen, wie leben Christen im Nahen Osten, in Syrien. Heute sind wir in Israel. Und und in diesem Kontext haben wir heute den Abt Nicodemus. Abt Nicodemus hat uns einen Satz mitgegeben für diesen Abend, der könnte vielleicht auch auf Wien zutreffen, nämlich: Jerusalem küsst und beißt einen praktisch täglich. Bevor wir aber die Situation von Christen in Israel näher anschauen, Abt Nicodemus, also insbesondere in Jerusalem, mit Ihrem Blick und Ihren Erfahrungen, dürfen wir vielleicht Sie ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind 1978 im Ländle, also in Stuttgart, geboren. Und jetzt habe ich gelesen, dass im Tel Aviv Review Sie vorgestellt wurden als the top monk, meet Jerusalem's top monk, also treffen Sie Jerusalems top Mönch. Und jetzt darf ich Sie vielleicht fragen, aus Stationen in Ihrem Leben, wie wird man denn top monk in Jerusalem, wenn man aus dem Ländle ist?
Ja, erstmal auch herzlich willkommen so von meiner Seite. Ich freue mich sehr, in Wien zu sein. Vielleicht kommen wir dazu auch noch zu sprechen. Ich verbinde mit dieser Stadt sehr, sehr viel Positives und ich freue mich immer, es wie so ein auch Stück weit nach Hause kommen, weil tatsächlich ich bin gar nicht so heimatverbunden, was Stuttgart betrifft. Ich bin dort nur geboren. Meine Mutter Schauspielerin, ich bin 14 Mal umgezogen. Das heißt also, es gibt jetzt nicht den Ort, wo ich sage Heimat, es gibt mehrere Orte. Und Wien ist tatsächlich auch einer der Orte, obwohl das nicht zu meiner Kindheit gehört. Das kommt erst später in meinem Leben, da war ich schon Mönch, aber ja, ich würde sagen, um vielleicht das oder vielleicht schildere ich es doch. Also ich sage, Stuttgart geboren, dann aufgewachsen eben in Baden-Württemberg und dann auch vor allem Hessen. Und ich bin auch gar nicht von Haus aus katholisch, bin auch jetzt gar nicht sozusagen das, was man jetzt verbindet mit einer kirchlichen Sozialisierung, sondern genau das Gegenteil. Also ich habe einmal in einer umgebauten Scheune gewohnt, einmal in einer umgebauten Autowerkstatt, einmal in einer umgebauten Mühle, war oft mit dem VW-Bus durch Europa unterwegs mit meinem Ziehvater, also ich bin Scheidungskind, meine Mutter war dann liiert mit einem polnischen Künstler Und oft war so meine erste Frage am Morgen, ja, wie viele Sprachen haben wir denn heute? Also das heißt, meine Kindheit besteht wirklich aus Künstlern aus ganz Europa und darüber hinaus. Hat da auch sehr, sehr früh auch schon Kontakt mit östlichem Christentum. Ich bin ja später auch dann, gerade die Ostkirchen sind mir sehr, sehr nah. Und ich erinnere mich als Kind gerade auch so die ersten Gottesdienste, byzantinischen Ritus, im koptischen Ritus und so weiter. Und tatsächlich mein Weg zum Glauben, also ich bin nicht areligiös groß geworden. Also ich habe eine tiefe Verbindung eben zu allen Menschen, die auch künstlerisch tätig sind, weil das ist, finde ich, die gesamte Basis des Gesprächs mit Menschen, das ich schätze, diese Sehnsucht. Künstlerinnen, Künstler haben eine ganz große Sensibilität nach Sehnsucht. Und für mich wird auch Kirche immer dann fühle ich mich unwohl, wenn wir so eine Art Moralagentur sind. Also da will ich eigentlich nicht dabei sein, sondern ich möchte eigentlich ja eine Gemeinschaft von sehnsüchtigen Menschen sein oder wie Ben Dickens in seiner Regel schreibt, Gottsucher. Und das habe ich eben sehr früh erlebt und für mich, deswegen, weil ich auch viele Ordensfrauen sind, waren die Kongregatio Jesu Maria Wartschwestern. Das war sozusagen mein Erstkontakt mit Kirche. Ich war an einem Ort im Hessischen, in Kleinsassen. Dort durfte ich wirklich, waren meine besten Freunde, Waisenkinder, also Heimkinder, wo die Eltern das Erziehungsrecht verloren haben und bin dann mit denen in den Kindergottesdienst, habe dann auch wirklich, ja, erlebt so richtig auch noch Volkskirche, so mit Fronleichnam, Blumenteppiche, Flurprozessionen, alles. Und das war für mich so, das kannte ich, das ist so wie, was meine Mutter macht, so Schauspiel, aber eben heiliges Schauspiel. Und ich bin dann langsam da sozusagen hineingewachsen. An einem anderen Ort waren meine besten Freunde geistig Behinderte und die haben wirklich, ja, Ministrierten waren dabei und habe dann gemerkt, okay, Glaube vermittelt sich eben nicht nur verbal, nicht nur über den Kopf und ich möchte eben nicht an Gott glauben, für den ich Matura brauche, sondern ich glaube, das Wesen im Glauben vermittelt sich auch wirklich nonverbal, eben durch Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und so weiter. Ich kürze ab und deswegen wird man Mönch, weil ich einfach eine ganz große Sehnsucht hatte, okay, Benediktiner, wo Liturgie im Vordergrund steht, wo die gemeinsame Feier, also das ist tatsächlich meine Tür auch zu meiner Spiritualität und Glauben, eine schöne gefeierte Liturgie, wo Gott ich wirklich begegnen kann und ich Gott suchen kann, dieser Sehnsucht nachgeben kann. Und dann der andere Grund, warum jetzt Jerusalem, man könnte ja jetzt auch, gerade in Österreich gibt es wunderbare, schöne Benediktinerstifte, wo ich jetzt auch gerade bei den Schotten, ich freue mich wieder in Wien hier sein zu dürfen, aber eben durch meine Biografie, wenn man halt so häufig umzieht, war der größte Horror des Benediktinerseins für mich die Stabilitas Loci. Kann sich vorstellen, wenn sie gewohnt sind, alle 2 Jahre umzuziehen, jetzt sollen sie die nächsten Jahrzehnte an einem Ort sein. Also wirklich, das habe ich immer so panisch, wo ich sage, okay, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich halt Jerusalem kennenlernen dürfen, dachte, okay, wunderbar. Dieser Ort ist so verrückt, der ist so intensiv, der ist so voller Adrenalin, der ist so voller. Das ist, glaube ich, der einzige Ort auf der Welt, wo ich, unruhige Person, es aushalte. Und tatsächlich seit 20 Jahren klappt es ganz gut mit Jerusalem und mir.
Könnten Sie das noch ein bisschen weiter ausführen? Also Ihre Seele ist ein Chamäleon und dann auf einmal kommen Sie sozusagen in, oder Sie beginnen diese Lebensform des Benediktiners und formieren ihre Seele auch noch ein bisschen in dieser Weise. Diese Spannung, können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen?
Ja, also ich habe, also was ich sozusagen gelernt habe, also ich glaube, da freut sich meine Mutter, wenn ich jetzt auch mal sage, was ich auch einiges verdanke, ist wirklich dieses, wenn man auf der Bühne steht, ein Stand- und Spielbein zu haben. Das heißt, es gibt nichts Schlimmes, so 2 Standbeine, da denkt man, okay, was ist mit der Person, wo bewegt die sich nicht? Und 2 Spielbeine, ich meine, dann machen sie Leute kirre, ne? Dann so in diese Nervosität dann. Sondern eben ein Stand- und Spielbein, das ist sozusagen wirklich, wie man sich eigentlich bewegt. Und das ist so für mich auch ein bisschen so meine Lebenseinstellung, dass ich sage, ich merke, ich habe diese Sehnsucht nach dem Standbein, sich wirklich festzumachen in Gott, sich zu verwurzeln in Gott. Und da hilft mir mein Kloster, das tägliche rhythmisierte Gebet, der Tagesablauf, der mich chaot auch immer wieder einfängt und sagt, so, jetzt ist Gebetzeit, jetzt ist Essenzeit, jetzt ist das dran. Eine Stütze, wo ich wirklich mit den Brüdern gemeinsam vor Gott stehe. Und dann aber das Spielbein, ich erlebe in mir eine ganz große Sehnsucht nach Fruchtbarkeit. Und da ist halt wirklich in Jerusalem, ich meine, Wir sind ein Pilgerort, wir haben zwei Pilgerorte. Wirklich an sehr guten Tagen kommen nach Tapkau und Jerusalem 5000 Pilger pro Tag. Wir haben die Behinderteneinrichtung Bet Noah in Tapkau, wo wir sehr, sehr vielen Menschen, die am Rande stehen, Gastfreundschaft gewähren. Wir haben das Theologische Studienjahr in Jerusalem. Wir haben sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker, die zu uns kommen. Sehr viele auch verschiedenste Verantwortungsträger. Es ist eine Stadt, die vibriert. Also ich muss da nichts tun. Jerusalem ist, und das taugt mir total. Das ist, kann man sagen, meine Spiritualität, wenn man so will. Meine Spiritualität fußt auf diesem sich immer fester machen, immer tiefer Wurzeln schlagen in Gott. Immer da auch, da merke ich auch eine tiefe Sehnsucht, die ich jetzt auch gerade als frisch gewählter Abt habe, nochmal das Wurzelwerk ganz stark zu stärken, aber eben auch wie so ein Baum dann auch Früchte bringen wollen. Und gerade als Zölibatärlebender, wenn man weiß, man bekommt keine Kinder. Und ich finde es auch nichts Verbotenes. Ich finde es sogar etwas vielleicht sehr natürlich Männliches, irgendwie auch eine Sehnsucht nach Fruchtbarkeit. Und die finde ich auch, ja, ist dann eben auch die Sehnsucht, wo wird das, was ich sozusagen, ja, durch mein Wurzelwerk, durch die Begegnung mit Gott, was ich da erlebe, wie kann ich das fruchtbar weitergeben? Und so würde ich mein Leben beschreiben und da bewegt sich meine Spiritualität.
Ja, jede Energie, jede Fruchtbarkeit will sozusagen ein Werk in die Zeit setzen auch. Ja. Vielen Dank, Sie haben uns eben auch nochmal diese Abtei Domitio, also unsere Hörerinnen sind alle sehr kundig von diesem Ort natürlich, aber Sie haben uns das nochmal sehr grafisch vor Augen geführt. Ich habe noch eine kurze Frage zu 2019. Ich weiß nicht, ob Leute sich noch an 2019 erinnern wollen, das ist wie in einer anderen Welt. Aber da waren Sie ein Jahr Sabbatical oder Bundeshauptstadt Kloster auf Zeit in Berlin. Haben Sie da viel Weihwasser mitbringen müssen, dass Sie es dort ausgehalten haben? Oder, also jetzt Spaß beiseite, aber vielleicht können Sie diesen einen Gedanken ein bisschen mitgehen. Eine säkularisierte europäische Großstadt. Wien gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Paris wäre vielleicht noch so ein Ort. Berlin ist sicher so ein Ort. Dort leben Christen auf eine bestimmte Weise. Wie unterscheidet sich das von den Christen in Jerusalem oder auch im Heiligen Land? Also diese Stadterfahrung der säkularisierten Stadt und der heiligen Stadt dort.
Genau, vielleicht als kurzer Hintergrund. Das war einfach, ich war schon mal in Leitungsverantwortung in unserem Kloster, Prior Administrator. Und dann, nachdem mein Vorgänger gewählt wurde als Abt, gilt immer, das ist auch der Fall jetzt bei meinem Vorgänger, man muss als ehemaliger höherer Oberer ein Jahr weg ein Sabbatical machen. Und tatsächlich habe ich das gemacht im Auswärtigen Amt in Berlin, durfte mit aufbauen ein neues Referat Religion und Außenpolitik, war so Diplom-Mönch. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und tatsächlich war ich da ja schon wie so ein Mars-Mensch auf der Erde. Also ich bin auch so rumgelaufen, also im Habit, jeden Tag im Regierungsviertel und war dann eben, also es war, kennt man viel zu sagen. Ich habe tatsächlich auch mal darüber reflektiert, so gerade Berlin noch mal stärker als Wien. Man kann sagen, fast schon so die Hauptstadt des Atheismus, wo man ja fast schon mit kokettiert, ich glaube, nichts mehr fehlt, nichts. Und dann Jerusalem, diese Stadt, die ja, also ich glaube, dass also die inkarnierte Geisterbahn für alle Atheisten ist. Also ich glaube, das ist ja also unerträglich, wenn man nicht an Gott glaubt und man jeder hat irgendwas Religiöses an, also sozusagen diese Städte. Aber trotzdem finde ich gerade diese beiden Extremstädte haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich beide Städte sind unfähig zum Smalltalk. In Jerusalem, sie reden sofort über Politik und Religion, weil nichts ist egal, alles ist sofort aufgeladen. In Berlin ist irgendwie alles egal, man hat eigentlich zu gar nichts eine Meinung und es ist so Leben und Leben lassen. Und es ist spannend. Ich habe das jetzt auch in Wien erlebt. Ich dachte, na gut, wie läufst du jetzt? Ich bin ganz toll heute durch Wien gelaufen. Da dachte ich, oh, komm, egal. Also ich laufe jetzt rum wie in Jerusalem auch. Und meine Überraschung war, es interessiert keinen. Es hat in Wien keinen interessiert. Ich dachte, ich bin mal gespannt, ob es Interaktion gibt. Null. Da dachte ich, okay, Wien fühlt sich, weil das war dann auch für mich Berlin. Es hat einfach keinen interessiert, wie ich rumlaufe. Wo ich dachte, okay, das ist spannend. Also das ist sozusagen es gibt Gemeinsamkeit, diese Unfähigkeit zum Smalltalk, aber die spannende Sache finde ich eine Form von einer Fremdheitserfahrung oder vielleicht eine Exilerfahrung von einer Genau, weil in Jerusalem merke ich halt, ich bin Minderheit. Das kommt dazu. Also ich bin nicht Religion, also es ist nicht wie Rom. Wenn ich in Rom, Rom finde ich manchmal noch anstrengend. Also da denke ich mir auch, ja, okay, ne. Also das ist dann sozusagen, da ist man so im gemachten Netz und jetzt halt noch ein Pektoralträger mehr, noch ein Ordensmann mehr, der rumläuft und so. Sondern Jerusalem ist klar, ich oute mich sehr klar, ich bin Mitglied dieser kleinen Minderheit. Und die großen beiden Mehrheitsgesellschaften, Juden, Muslime, nehmen das wahr, was ich bin und agieren entsprechend auch. Und klar, und in Berlin, also was ich in Berlin spannend fand, das muss ich mal sagen, war halt die Erfahrung, wenn ich dann Juden mit Kippa getroffen habe oder Muslime mit Kopftuch, die haben immer total mich angestrahlt. Es war mir dieses, noch jemand, der an Gott glaubt. Das war so dieses, das war total spannend, dieses Interreligiöse. Das fand ich Berlin immer sehr spannend und Leute haben mich auch angesprochen. Wenn Berlin jemand angesprochen hat, waren das oft auch, einmal hat mich so ein Buddhist angesprochen. Ja, ich bin gläubiger Buddhist, ich finde es toll, dass sie hier auch Glauben zeigen und so. Also das war dann wie dieses andere nach dem Motto, wo es fast dann schon eine Verbindung gibt, der Minderheit derer, die an Gott glauben.
Okay. Ja, auch also, wenn man in Berlin unterwegs ist und man ist, oder auch in Wien, und ist sozusagen als Abt gekleidet, man sendet all diese Signale, aber nicht alle Leute können diese Signale lesen und dann werden die auch gar nicht wahrgenommen, also als Zeichen.
Ja? Ich war den ganzen Tag wie im ersten Bezirk unterwegs, wirklich. Also das war meine Überraschung. Ich habe nicht eine einzige Reaktion bekommen, ja. Null.
Ja. Okay. Ja, aber in Jerusalem ist eben, und das vielleicht auch einer der Unterschiede eben, so wenig sie auch Smalltalk führen können, ist, diese religiösen Zeichen können dort gelesen werden, die werden dort gelesen und vielleicht auch, wenn man es nicht möchte, aber sie werden gelesen. Okay, Dankeschön. Wir wollen über die Situation von Christen im Nahen Osten sprechen, insbesondere in Israel. Und es heißt schon das Heilige Land für Christen, für Muslime, auch für Juden. Gibt es hier eine Besonderheit? Also Christen, Juden, Muslime machen im Heiligen Land eine Erfahrung, die sie in keinem Land dieser Welt sonst machen. Und das macht doch die Herausforderung noch größer, oder?
Absolut. Also ich meine, Jerusalem ist da eine absolute Ausnahmestadt. Natürlich haben sie auch in einer Weltstadt wie Wien, in einer Stadt, wenn man auch New York denkt, haben sie natürlich auch alle Religionen. Vielleicht sogar noch viel mehr Religionen als in Jerusalem, wenn wir an die ganzen asiatischen Religionen denken, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter.
Elvis.
Genau, also das heißt, da haben sie noch mehr. Aber Jerusalem hat halt die Besonderheit, auch, jetzt sprechen wir von der christlichen Perspektive, auch wenn wir nur 1% ausmachen, alle Christen zusammen, alle Konfessionen, oder 2%, wenn man noch die Migranten, Asylsuchenden mit reinrechnet, die quasi keinen legalen Aufenthaltsstatus haben und die Toiletten putzen und die Sklavenarbeit machen, aber eben auch Getaufte sind. Niemand ist wirklich in der Minderheit. Also jetzt sage ich mal, wie kann ich in der Stadt, in der mein Herr und Heiland ans Kreuz geschlagen wurde und von den Toten auferstanden ist, wie kann ich der Minderheit sein? Das ist der Zentralort meines Glaubens, wo das Neue Testament sich drum dreht und eben auch das Alte Testament. Genauso für einen Juden. Es ist der Ort des zerstörten jüdischen Tempels, ein absoluter Sehnsuchtsort. Und für die Muslime ist es der Ort der ersten Qibla, also der ersten Gebetsrichtung. Bevor die Muslime nach Mekka gebetet haben, haben sie nach Jerusalem, nach Al-Quds, zur Heiligen gebetet. Es ist eben auch der Ort der nächtlichen Himmelfahrt Muhammads, und eben damit auch jetzt heute der drittheiligste Ort für Muslime nach Mekka und Medina. Das heißt, für drei Religionen ein absoluter Sehnsuchtsort, wo eigentlich jeder ein Heimspiel hat. Also es gibt ja quasi keinen Gast. Also wie kann ich ja meinen Juden sagen, ja, du bist ja Gast. Naja, er sagt ja nur, hier stand mein Tempel. Wie kann ich einem Christ sagen, bist der Gast? Ich meine, hier ist mein Herr und Heiland gestorben, von den Toten auferstanden, hat den Tod ein für allemal besiegt. Also der Grund meiner Hoffnung, meines Glaubens als Christen, für Muslime, ja, ich meine, hier ist der Ort, wo wir die ersten Jahre hingebetet haben, so sehnsüchtig hingelenkt haben und wo unser großer Prophet den Himmel aufgefahren ist. Also das sind sozusagen ja Orte, die kann ich ja nicht kleinreden. Sondern das sind wirklich, da kommen ja, also, oder Erfahrung. Der eine Ort, der eben gleich mit drei Sehnsuchtserfahrungen sozusagen verbunden ist. Und das ist natürlich unglaublich intensiv und das ist unglaublich schön. Also erstmal, Jerusalem kann ein traumhafter Ort sein. Das kann man sogar erfahren. Ich empfehle 5 Uhr morgens Jerusalem. Dann können Sie sich in die Stadt verlieben. Dann haben Sie die jüdischen Beter, die an der Westmauer oder wie wir im Deutschen oft fälschlicherweise sagen Klagemauer, dort wirklich beten, noch bevor sie zur Arbeit gehen. Sie haben die Muslime, die auf dem Haram Sharif beten, ihr Frühgebet. Und die Grabes- und Auferstehungskirche hat ihre Tore schon auf. Sie haben die ersten Liturgien und Menschen, die dort in den Gottesdienst gehen. Allesamt Menschen, die vor ihrer Arbeit, und das ist was sehr Religiöses, die Säkularen sagen, ich schlafe lieber noch eine Stunde oder vielleicht jogge ich eventuell von der Arbeit. Aber eben die Religiösen, die haben diese Altstadt fest im Griff. Und das ist eine zauberhafte Atmosphäre. Das ist harmonisch. Man lächelt sich an, ist wirklich zum Verlieben schön. Und das ist eigentlich mein Jerusalem, wenn ich sage, wenn jemand verstehen will, was ich in dieser Stadt liebe. 5 Uhr morgens Jerusalem, dann versteht man, wo meine Liebe herkommt. Und dann natürlich, sag mal, im Laufe des Tages wachen dann auch die anderen auf, die ich dann gerne manchmal so die Hooligans der Religion nenne, die dann leider diese Stadt vergiften und leider dieser Stadt, die so viele Wunden hat, Gewalt antun. Aber eigentlich, Jerusalem ist ein wunderbarer Ort, um seinen Glauben zu vertiefen, um seiner Sehnsucht Nahrung zu geben. Jerusalem wird dann aber im Laufe des Tages aber auch ein Ort, wo man gut Atheist werden kann.
Hat Jerusalem auch so etwas, wie jede Großstadt auch hat? Ich meine, es gibt ein McDonald's dort, es gibt Tattoo-Studios dort. Sie hat auch das?
Sie hat das, aber alles wirkt in Jerusalem irgendwie wie so ein Fremdkörper. Das ist dieses, es gab mal einen Bürgermeister von Jerusalem, der wollte noch die Formel 1 nach Jerusalem bringen, wo alle gesagt haben, ey, also wenn es eine Stadt gibt, die man nicht neu erfinden muss. Also ein Sehnsuchtsort dreier Weltreligionen, wo Milliarden Menschen wirklich mit ihrer Sehnsucht, also eigentlich träumen, einmal in Jerusalem sein, einmal Jerusalem in Al-Quds, da brauchen sie jetzt nicht die Formel 1 hinbringen. Das ist genau dieser Punkt. Jerusalem, also wirklich, wenn eine Stadt kein neues Branding braucht, dann diese Stadt. Und ich glaube, man muss einfach ertragen, dass diese Stadt, die ja irgendwo auch skurril ist, sie hat keine Bodenschätze, sie hat keine große Industrie, sie hat nicht mal einen gescheiten Fluss, ja, also meine Gionquelle kannst du vergessen. Also das heißt, eine Stadt, die natürlich erstmal so wirklich rein objektiv betrachtet echt eine skurrile Stadt ist, aber eben eine Stadt, die eigentlich einen Zauber nur hat, weil sie eine Sehnsuchtsstadt ist und das schon seit Jahrhunderten.
Okay, vielen Dank, dass Sie uns das auch nochmal vor Augen geführt haben, nochmal in so einen Geist geführt haben. Sprechen wir mal über ein Ereignis. Ich schaue gerade auf Ihr Pektoral, auf Ihr Brustkreuz, das Ihnen irgendwie in der Gegenwart der deutschen Bundesforschungsministerin an einem normalen morgendlichen Rundgang durch die Stadt geschehen ist. Was ist da passiert?
Ja, tatsächlich, das ging wirklich durch die Medien international. Ich war auch leider, muss ich sagen, es hat mich ein bisschen zurückgeworfen, weil ich war 2 Wochen wirklich nur beschäftigt mit diesem Fall. Später auch medial, besonders in israelischen Fernsehsendungen war ich mehr oder weniger an allen Kanälen, auch in Radiosendungen, dann natürlich internationale Presse. Es war ein merkwürdig banaler, skurriler Fall, der aber natürlich nicht ohne war in seinen Konsequenzen, um das zu beschreiben. Es gab viel Missverständnis, auch viele Falschdarstellungen des Falls. Der Punkt ist, ich führe sehr, sehr viele deutsche Spitzenpolitiker, das gehört einfach dazu, wir sind eben auch ein deutscher Ort und diesmal war eben die Bundesforschungsministerin an der Reihe, die tatsächlich, was ich noch nie hatte, eine Stadtführung schon um 7 Uhr morgens wollte. Okay, gar nicht schlecht. Also wie gesagt, sie haben die Stadt frei, sie können sich bewegen. Wir haben der Grabes- und Auferstehungskirche sogar noch Gottesdienste erlebt. Eigentlich eine Wunde, eigentlich würde ich das jedem Politiker vorschlagen, aber ich ahne, dass das nicht unbedingt die optimale Zeit ist für eine Stadtführung für manche. Aber es war einfach wirklich eine schöne morgendliche Führung. War wirklich gut, war wirklich auch eine positive Erfahrung. Und wie das so ist, wenn man eben von Hölzchen auf Stöckchen kommt und Jerusalem ist faszinierend, kam dann irgendwann der Protokollchef und hat gesagt, 9 Uhr, stehen die Autos bereit, wir müssen nach Yad Vashem, der nächste Termin wartet. Es war 8:50 und ich war auf der Höhe des österreichischen Speeches, darf man ja sagen. Also quasi so, ich habe meine Österreich-Bezüge noch gar nicht so hergestellt, also ich mag Österreich, um das so klar zu machen. Es tut mir leid, dass ich ein Piefke bin, aber ich tief in meinem Herzen drin habe ich eine wirklich große Österreich-Beziehung. Genau, ich war immer am österreichischen Speech, dann war klar, okay, 10 Minuten. Ich meine, diese Ministerin ist ja nicht allein, da ist ein großer Tross noch rundherum. Ich habe gesagt, okay, Ich habe gesagt, kein Problem, schaffen wir. Einfach die Al-Watt-Straße, wer sich in Husum im Haus kennt, einfach querfeldein, über den Platz vor der Klagemauer, kriegen wir hin, kein Thema. So, gesagt, getan, habe das gemacht. Und dann war es 8.56 Uhr, weiß ich noch sehr genau. 4 Minuten, also habe ich gekreuzt den Platz vor der Westmauer. Und jetzt ist ganz wichtig. Es gibt einen Bereich, wenn man wirklich zur Westmauer geht oder Klagemauer, der als Synagoge gilt. Da müssen Sie als Mann eine Kippa aufsetzen und da gilt, man könnte sagen, wie in einem Kirchenraum, einem heiligen Ort, muss man sich respektabel benehmen. Diesen Ort war ich mehrere hundert Meter von entfernt. Über den reden wir nicht. Wir reden nicht über den Gebetsbereich. Und ich habe mich auch nicht genähert, sondern hat ja gesehen, ich kreuze den Platz davor, sogenannte Visitors Area, also die öffentliche Bereich. Das ist ein Bereich, da können Sie Ihre Jause auspacken, da können Sie Zigarette anstecken. Da braucht kein Mann eine Kippa tragen. Das ist eigentlich öffentlicher Bereich. Und den habe ich gekreuzt. Das heißt, wir reden nicht über das große Thema, wie verhalte ich mich an einem heiligen Ort einer anderen Religion. Also wie verhalte ich mich als Christ in der Synagoge oder Moschee oder als Muslim in der Kirche oder Synagoge. Das Thema ging es gar nicht. Ich habe mich im öffentlichen Bereich aufgehalten. Und das finde ich dann schon, wenn ich im öffentlichen Raum, man kann es vergleichen wie der Stephansplatz. So, und dann kam eben eine Ordnerin von dieser Western Well Heritage Foundation, die übrigens direkt dem Büro des Ministerpräsidenten da steht, und hat halt gesagt, bitte legen Sie Ihr Kreuz ab. Und dann habe ich gesagt, warum? Und so, das auch geschildert, habe ich gesagt, Entschuldigung, wir sind hier nicht in der Synagoge. Also es ist, da können wir gerne auch drüber reden. Also da bin ich auch ganz sensibel bereit, aber ich will einfach hier den Platz kreuzen, lassen Sie mich einfach weiter. Und dann eben, es waren sehr viele Journalisten dabei und ein Spiegeljournalist hat dann mit dem Mobiltelefon halt gefilmt, dann das weitere Gespräch, wo sie sagt, nein, das ist eine neue Regel, das ist quasi unangemessen für diesen heiligen jüdischen Ort. Das Kreuz sei zu groß, sie soll es ablehnen. Und sagt, nein, Entschuldigung, also ich bin römisch-katholischer Abt, das ist mein ganz normaler Dresscode, so laufe ich immer rum, ich will niemanden provozieren, ich will schon gar nicht irgendwann die Klagen, ich will dir einfach nur diesen Platz kreuzen und bitte, ich kämpfe hier gerade gegen die Uhr, dass ich die Ministerin pünktlich abliefere und naja, und gut, ich bin dann einfach auch weiter, habe mich dann, weil wirklich, dann dachte ich, okay, also es gab natürlich auch ein Nachspiel, klar, Deutschland hat sich dann entsprechend auch beschwert, aber es war schon der Versuch und ich wurde halt ins Gesicht gelogen, es gibt eine neue Regel. Und ich meine, ich bin heilfroh, dass ich da wirklich gesagt habe, nein, ich lasse mich nicht auf diese unverschämte Forderung ein, weil wir reden über den öffentlichen Raum. Also stellen Sie sich vor, auf dem Stephansplatz würden Domschweizer herumlungern und würden Leute ansprechen, würden sagen, wir sind hier christlicher Ort, bitte, nehmen Sie die Kappe ab oder so. Würde man sagen, in der Kirche können wir gerne über alles reden, aber wir sind hier außerhalb der Kirche. Und das ist schon eine Sache, die einerseits sehr banal ist, die aber schon, finde ich, eine absolute Grenzüberschreitung ist.
Also diese Straßenszene im öffentlichen Raum, die zeigt etwas sehr Interessantes, glaube ich. Und zwar, dass Sie gehen da an diesem Morgen mit dieser Dame vorbei und plötzlich wird ein Gespräch zwischen Ihnen und einer weiteren Dame.
Eine Ordnerin.
Ein öffentliches Ereignis, nicht nur auf dieser Straßenszene, sondern dadurch, dass es gefilmt wird, in den sozialen Medien ist, in den anderen Medien ist, dass es plötzlich viele verschiedene Ebenen gewinnt. An einem Morgen, ja, wo andere Leute mit den Croissants über den Platz laufen oder was auch immer. Mit wie vielen Mündern spricht man, wenn man auf den Straßen Jerusalems spricht? Mit wie vielen Ohren muss man hören, dass man diese gesamte Welt, die auch mithört, immer im Hintergrund hat?
Genau, also was man, glaube ich, wissen muss, Jerusalem ist eben eine Stadt, auf die zig Kameras, zig Mikrofone gerichtet sind. Das hat mir jemand gesagt, ne, wenn der Sohn vom Gemüsehändler aus Liebeskummer, irgendwie wie ein Rowdy durch die Stadt fährt, steht so New York Times auf der Titelseite. Also sagen, ist natürlich alles in einem Brennglas. Und natürlich, das war wieder typisch Jerusalem. Ein Vorfall, wie gesagt, auf Twitter hatte das schon am Nachmittag irgendwie, glaube ich, über 1,3 Millionen Abrufe, dieses Video, und ist dann auf TikTok. Also der Tag danach kann ich nur schildern, alle Bauarbeiter Jerusalems, alle haben mich darauf angesprochen, sagt, ja, wir haben dich auf TikTok gesehen. Also, es war natürlich, es ist wirklich in Millionenfach abgerufen worden. Und man muss natürlich schauen, das lernt man schon auch. Also, man kann in Jerusalem hat immer einen sehr öffentlichen Charakter. Also Jerusalem ist nicht so irgendwie privat und egal und so. Jerusalem ist unter einem Brennglas. Und ich merke natürlich jetzt nochmal als Abt, und tatsächlich durch dieses Ereignis bin ich nochmal stärker auch jetzt präsent in der israelischen Öffentlichkeit. Wie Sie auch gesagt haben, eben der wichtigste Podcast Israels, der Tel Aviv Review, hat dann gesagt, okay, ich bin jetzt der Mönch. Wo ich natürlich auch sage, okay, das ist spannend. Und das hier wieder das Positive, dass aus so einem Ereignis, was unangenehm ist, dann aber die Chance erwächst, in den Dialog zu gehen. Und das fand ich ganz interessant. Also wie viele Rabbiner haben mir geschrieben, haben mir gesagt, wirklich, wir schämen uns für das, was passiert ist. Wirklich unsere Solidarität. Wie viele Kulturschaffende. Ich hatte dann also mehrere Museumsdirektoren, einen Chef von einer Ballettkompanie und so. Also ganz spannend, wie Leute noch kommen. Und das sage ich immer, immer wenn diese unguten Sachen sind, es gibt immer wunderbare Früchte, weil es gibt immer sehr viel Solidarität, sehr viel Unterstützung. Das ist mir auch wichtig. Also ist jetzt nicht so, dass ich quasi jeden Abend gebeutelt, geschlagen, angespuckt heimgehe und so, sondern ist es eher eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also für mich ist Jerusalem, wenn ich vor die Tür gehe, ich bin einfach ein lebendes Kommunikationsangebot quasi. Und das wird halt entweder dadurch, dass eben genau Leute gibt, die mich wirklich anpflaumen, anspucken, anrempeln, aber auch Menschen, die einfach sagen, ah, danke, dass du hier bist. Du gehörst zu meinem Jerusalem. Jerusalem ohne dich ist nicht mein Jerusalem. Oder eben auch jetzt eben nach diesem Vorfall, wie viele Rabbiner haben mich eingeladen, haben gesagt, bitte komm in unsere Synagoge, bitte mit Kreuz. Also das dann auch, ich sage, okay, du rührst mich ja auch tief, also wie lieb und wie nett und wie schön auch. Ja, so.
Aber das zeigt vielleicht auch die Grundnervosität dieser Stadt. Na, die Grundnervosität, in denen eine Straßenszene zu einem weltweiten Ereignis wird und sofort unglaublich emotionalisiert ist. Und Sie haben eben das Wort, ich glaube, haben Sie Wechselbad gesagt? Oder diese
Achterbahn.
Und wie gehen Sie damit um? Sie sind ein Abt, Sie sind ein Vorsteher einer Abtei. Ja. Und das ist auch eine Autoritätsrolle, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, sowas untergräbt einen ja, glaube ich, auch existenziell bis in die letzte Phase erstmal vielleicht auch. Machen Sie auch solche Erlebnisse, also dass man auf der einen Seite, man hat einen mehr oder weniger gefestigten Glauben, Sie haben einen gefestigten Glauben, man hat eine Rolle in dieser religiösen Welt und plötzlich kommt ein Ereignis, das innerhalb von 20 Sekunden alles nochmal in Frage stellt oder man sich neu dazu positioniert?
Genau, jetzt knüpfen wir quasi an das erste Teil unseres Gesprächs, Stand und Spielbein. Mhm. Jetzt haben wir über mein Spielbein geredet. Genau, ich gehe vor die Tür, führe einfach nur eine Ministerin durch Jerusalem und eigentlich, ich hatte danach noch ein Treffen mit israelischen Künstlern, die jetzt auch bei uns eine Ausstellung planen, wo ich auch da so. Das heißt, ich habe das später erst erfahren, welche Welle das geschlagen hat. Also ich war unmittelbar gar nicht bewusst dann. Ich habe dann später am Nachmittag gesehen, dass auf einmal mein Handy von Nachrichten übergelaufen ist. Genau, wirklich. Und da würde ich sagen, da gibt's aber halt auch das Standbein. Das heißt, ich war an dem Tag natürlich im Mittagsgebet. Ich war natürlich an dem Tag meinen Brüdern zu essen. Ich war einfach auch im Kloster. Und das heißt, klar, was mir Halt gibt, ist einfach, dass ich auch Mönch bin. Dass ich einfach immer wieder, ich gehe vor die Tür, ja, mach diese Erfahrung. Negativ wie positiv. Aber immer wieder stehe ich mit meinen Brüdern gemeinsam vor Gott, singe die Psalmen, tausche mich auch mit meinen Brüdern aus, die zum Glück auch kritisch zu mir sind. Bin ich auch sehr dankbar, die natürlich dann auch durchaus sagen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, wo wir auch gemeinsam auf der Suche sind. Wie soll ich mich natürlich als öffentliche Person auch positionieren, wie nicht? Also das ist schon auch eine Sache, wo ich einfach auch spüre, ja, also ich könnte, sagen wir es mal so, diese zwei Aspekte, diese zwei Fasern in meiner Persönlichkeit, meiner Spiritualität, ich könnte Jerusalem nicht aushalten ohne Kloster. Und ich könnte Kloster nicht aushalten ohne Jerusalem. Also quasi Kloster allein wäre mir einfach zu viel Standbein. Jerusalem allein wäre mir zu viel Spielbein. Und es braucht genau dieses. Und Jerusalem kann ich nur aushalten, ohne aggressiv, depressiv oder zynisch zu werden, weil ich Mönch bin. Und das ist die Antwort auf alles. Deswegen geht das so. Und deswegen vergifte ich auch nicht innerlich. Und deswegen, immer wieder sich festmachen, Gott, immer wieder auch die Seele beruhigen, immer wieder, gerade wir Benediktiner, diese Pax Benedictina, diese Frieden, also das schreibt ja Benedikt im Prolog, suche den Frieden, jage ihm nach. Also immer, wenn ich merke, wenn in mir alles aufgewühlt ist, die Seele wieder beruhigen bei Gott und immer wieder zurückkehren zum Frieden und gerade in der Komplett den Tag abgeben an Gott. Weil das ist ja auch etwas, nicht ich löse den Nahostkonflikt, nicht ich rette die Welt und nicht ich mache den Weltfrieden. All das macht einer ganz anderer da oben, den ich in aller Demut und aller Tapsigkeit und Holprigkeit und Humpeligkeit versuche, seinem Weg zu folgen und ihn zu suchen. Und das ist auch immer ganz wichtig. Also es geht um Gott, nicht um mich.
Danke. Mal was anderes.
Nee, absolut.
Ja, genau. Na, sehr schön, danke. Sie haben uns dieses Zitat mitgegeben. Jerusalem küsst und beißt einen praktisch täglich. Also ist das eine Liebeserklärung? Jerusalem küsst und beißt einen praktisch täglich.
Das ist das, was ich jetzt beschrieben habe. Dass ich gehe vor die Tür und das Küssen ist halt wirklich dieses, dass es halt auch wirklich ganz viele liebe Menschen gibt. Das muss ich auch sagen. Jerusalem ist nicht nur Stress und Anfeindung. Jerusalem ist auch wirklich eine Stadt mit wunderbaren Menschen. Wenn einfach, gläubige Juden, gläubige Muslime mich einfach anstrahlen, mir einfach signalisieren, dasselbe, was ich auch von Berlin geschildert habe, also das gibt es auch in Jerusalem, wo man einfach merkt, ja, du gehörst auch zu dieser Stadt. Oder es gar auch formulieren, das hat zugenommen, weil natürlich die Menschen wissen, dass ich auch angefeindet werde, hat zugenommen, dass Leute wirklich verbalisieren, die wirklich zu mir kommen und sagen, schön, dass du da bist. Einfach schön, dass du auch hier in Jerusalem bist. Und einfach, oder Leute sagen, wenn ich aufwache aus meinem Fenster, kann ich euer Kloster sehen. Und ich weiß, du bist da. Und es ist irgendwie schön. Und ich weiß, dass du da bist und dass du betest. Und das finde ich schön. Also das heißt, das sind diese Erfahrungen des Küssens. Und das Beißen sind dann halt die anderen Erfahrungen, die ich nicht wirklich brauche. Also ich wäre auch mit zufrieden, wenn Jerusalem nur küsst. Aber vielleicht ganz, ganz, ganz tief drin muss ich vielleicht doch auch ehrlich sein. Deswegen bin ich vielleicht doch Mönch in Jerusalem geworden, dass so ein bisschen Drama anscheinend ich doch auch brauche und ich anscheinend deswegen auch einen Ort gesucht habe, wo eben, ja, es nicht nur alles rund läuft, alles schön ist, sondern eben auch ein Ort, der herausfordert und vielleicht gehört das auch zu einer Ehrlichkeit dazu, dass ich, ja, auf dem ich da aus dem Weg gehe, dass Jerusalem manchmal eben auch anstrengend ist.
Okay. Ja, und auch wenn man jetzt über Situationen von Christen in Jerusalem spricht, Sie haben eben auch nochmal gesagt, diese Zuwendung, die Sie auch von sozusagen Rabbinern, wenn Sie sagen, kommen Sie mal in die Synagoge, tragen Sie natürliche Kreuz und so weiter, das ist sehr präsent dort. Und gleichzeitig gibt es auch, ich habe jetzt aus der Jerusalem Post, die sich auf Daten von the Religious Freedom Data Center berufen, sagen 20 gemeldete Übergriffe auf Christen in Jerusalem dieses Jahr im Monat Juli. Mhm. Also es gibt, also die Aggressivität nimmt vielleicht zu oder die Häufung nimmt zu. Was ist das?
Ja, die Enthemmung nimmt zu. Also ich sag mal, natürlich gibt es in jeder Gesellschaft problematische Menschen, die aus welchen Gründen auch immer voller Hass sind. Also sagen wir, da kann ich keiner Gesellschaft, keinem Land einen Vorwurf machen. Was jetzt neu ist, also wie gesagt, 2015, also nur zur Erinnerung, zum Beispiel der Brandanschlag auf unser Kloster Tapgabik, dieses Paradies, wo wir uns um Jugendliche und Behinderte kümmern, wo viel nochmal geschockt hat, also eigentlich der Ort des Friedens, da wirklich dieser Hass, dieser enorme Hass, wirklich der Versuch, unser gesamtes Kloster niederzubrennen. Zum Glück hat es dann nur das Atrium getroffen, was dramatisch genug war mit 1,3 Millionen Euro Schaden. Was neu ist, und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, ist das, und deswegen, oder wenn wir gerade beim Brand von Tapga sind, die Täter konnten gefasst werden, die Brandstifter. Es waren das, was Amos Oz die jüdischen Neonazis nennt oder jüdische Terroristen. Also wir reden quasi von nationalreligiösen Radikalen, die die träumen halt von einem Israel, wo es nur Juden gibt und alles Nicht-Jüdische ist eine Schande und eine Beschmutzung des Landes. Wie gesagt, wir reden von einer radikalen Mindermeinung, aber die gibt es.
tendenziell jüngere Menschen?
Ja, man nennt die auch Hügeljugend, kann man noch schauen. Also natürlich klar sind das jetzt Leute, die klar ihre fragile Identität irgendwie auch durch Gewalt klar bekommen müssen. Wie gesagt, diese Leute wurden verteidigt im Gericht auf unflätigste Art und Weise von einem Anwalt, der meine Mitbrüder mehrfach beleidigt hat, der mehrfach Ordnungsrufe einkassiert hat. Das war Itamar Ben-Gvir. Dieser Mann sitzt jetzt in der Regierung, ist Minister für nationale Sicherheit. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ich muss ertragen, dass ein Mann, der bis vor kurzem noch vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wurde, der mehrere Jahre im Gefängnis saß als Schwerkrimineller, der damals nicht die Armee eingezogen wurde, weil er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Dieser Mann hat Regierungsverantwortung. Und das ist für mich ein Tabubruch. Sein Tabubruch, den diese Regierung oder Netanyahu begangen hat, mit rechtsextremen Schwerstkriminellen eine Regierung zu binden, darunter notorische Christenhasser. Und das ist tatsächlich wirklich ein Riesenproblem. Und natürlich sind jetzt diese Radikalen, die vorher natürlich gesehen haben, oh, ein Polizist, jetzt spucke ich lieber nicht, denen ist das egal. Es geht sogar so weit, ein israelischer Fernsehsender hat sich die Erlaubnis von Custus der Franziskaner geholt, dass ein Journalist ein Franziskaner-Habit anhatte und hat mit versteckter Kamera gefilmt. Und für ihn war der größte Schock, die erste Person, die ihn angespuckt hat, war ein Soldat in Uniform. Und das natürlich, da sehen wir, da hat sich etwas quasi geändert. Das heißt, wenn ich früher davon immer sicher ausgehen konnte, es gibt die Radikalen, aber es gibt einen Staat, der verteidigt mich gegen diese Radikalen. Diese Sicherheit habe ich nicht.
Auch in seiner Neutralität gewissermaßen. Okay, vielen Dank dafür. Das letzte Thema vielleicht oder ein letzter Schwank, den ich gerne noch machen möchte. Und zwar einerseits haben wir darüber gesprochen, es gibt sozusagen einen gewissen Hass, den Christen erleben. Und dann gibt es aber noch was anderes. Und zwar
doch viel Solidarität, immer wieder sagen.
Viel Solidarität.
Also das ist ganz wichtig.
Genau. Also es gibt negative Erfahrungen, ja, die Christen machen mit anderen Glaubensrichtungen, mit anderen Religionen und so weiter. Das ist das eine. Aber ich möchte noch was anderes hinaus. Und zwar, Sie haben die Deutsche Bischofskonferenz und den Evangelische Kirche in Deutschland, also zwei Dachverbände, wenn ich es mal so sagen darf, kritisiert, weil sie haben den dritten ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit 2023 dieses Jahr veröffentlicht, also ja klar, dieses Jahr veröffentlicht. Und da haben sie gesagt, ja, diesen Bericht, den konnte man nicht mal ignorieren, weil er nicht mal wahrgenommen worden ist. Und das ist ja vielleicht sowas wie auch, einerseits gibt es vielleicht Anfeindungen, aber andererseits gibt es sowas wie ein Verhalten von Christen, die ihre eigene Botschaft, und sie haben gesagt, dieses Papier ist ein super gutes Papier, kann man nichts sagen, sollte man lesen, könnte ein Nachschlagewerk sein, aber die haben es irgendwie unter ihrem Kissen versteckt. Diese, ich will nicht sagen eine Weigerung oder vielleicht einfach eine Unfähigkeit, die frohe Botschaft und alles, was daran hängt, ja, auszudrücken und ausdrücklich zu machen. Ist das nicht auch da oben mit diesen, mit so, also Anfeindungen sind eine Widersache, eine Sache, die sozusagen einen entgegenschlägt, aber auch diese Indifferenz, dieses Unvermögen?
Ja, jetzt sprechen Sie an. Also ich habe halt in dem Fall jetzt mal die beiden deutschen großen Kirchen kritisiert, eben sozusagen die Spitzen. Sagt, die haben ein hervorragendes Papier, also Leseempfehlung. Wirklich ist es hervorragend. Der dritte ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit, weil er Themen anspricht, wo ich sage, endlich kompetent mal wirklich. Also zum Beispiel, weil ich war, bevor ich Abt wurde, war ich ja 2 Jahre lang Patriarchalvikar des Lateinischen Patriarchats für Migranten und Asylsuchende. Und auch ich habe natürlich für die Weltbischofssynode einen Bericht meines Vikariats nach Rom gegeben und auch in die Bischofskonferenz. Das war immer so die Frage für die Migranten und Asylsuchende. Stellt euch vor, der berühmte Elevator-Pitch. Papst Franziskus ist mit euch im Aufzug. So, was sagt ihr eben? Ihr habt 15 Sekunden. Und da war für mich das Schockierende, weil es gab eine eindeutige Antwort. Ich würde ihm klagen, dass ich meinen Glauben nicht leben darf. Ich würde ihm klagen, ich würde gerne in die Kirche gehen, aber mein Arbeitgeber verbietet mir das. ich würde gern beten, aber mein Arbeitgeber verbietet mir, dass ich ein Kreuz in meinem Zimmer haben darf oder eine Bibel und so weiter. Also so weiter. Und in diesem Bericht kommt zum ersten Mal eine große Sache über Domestic Migrant Workers. Das große Problem dieser, sage ich mal, modernen Arbeitssklaven, die irgendwo mit irgendwelchen Leuten als Pflegekräfte arbeiten und ihren Glauben nicht leben dürfen. Sage ich, wow, eine Sache, wo das zum Beispiel mal thematisiert wird, auf den Punkt, gut mit Datenmaterial, alles so. Und ich könnte viele, viele Sachen, deswegen sage ich eine super Sache, wo ich denke, hey, deutsche Kirche, in ökumenischer Verbundenheit, was eh immer seltener vorkommt, ihr habt echt was zu sagen. Mhm. Ihr habt echt mal Themen, da könnten wir, sag ich mal, jede Woche ein Kapitel uns vornehmen. Wir hätten das ganze Jahr super viel Diskussionsstoff, weil wir reden eben nicht nur von Israel in den Golfstaaten, wir reden ja auch hier von Europa. Also tun wir nicht so, als ob wir nicht moderne Arbeitssklaven auch mitten unter uns hätten in Deutschland, Österreich zum Beispiel. So. Das ganze Ding war der EKD ein Tweet wert und der Deutsche Bischofskonferenz zwei Tweets. Und dann wirklich aber zu einer Zeit, ich glaube, es hatte wie drei Likes, glaube ich, und so. Also es ist einfach unter jeder Wahrnehmungsschwelle. Ich sage, Leute, wie viele Fachexpertise habt ihr da drin? Wie viele geniale Autoren? Wie viel wirklich auf den Punkt bringt ihr auch mal ein schwieriges Thema, was ja oft auch ideologisiert wird? Also Religionsfreiheit ist dann oft dann, ne? Also ist ja ganz auch ein, und wirklich, hier habt ihr ein Papier, was sich echt zu lesen lohnt, ihr schweigt darüber. Und das ist mein Vorwurf. Ich muss jetzt mal ein bisschen in die Offensive gehen. Kirche, wie ich sie manchmal in Deutschland wahrnehme. Wir sind schon so mit uns beschäftigt und den internen Problemen, die ja da sind, die ich auch nicht kleinreden will. Aber glauben wir selbst nicht mehr daran, dass wir was zu sagen haben, dass wir auch der Gesellschaft irgendwie auch, dass wir auch mal Diskussionen anstoßen können, dass wir vielleicht auch mal darauf hinweisen, wo keiner hinweist? Also eben gerade dieses ein Thema, was ich jetzt mal ausgeführt habe, Domestic Migrant Workers. Hey, das wäre doch das Thema, wenn Kirche auch im Sinne von Papst Franziskus sich wirklich an die Ränder begibt und sagt, wir haben auch in Europa mit Christen, Schwestern und Brüder, die dieselbe Taufe haben wie wir, die zur selben Kirche gehören wie ich und die unsichtbar sind und die ein Leben leben, was sie nicht verdient haben, so zu leben. Und wir gucken dahin und treiben auch die Politik mal vor uns her und sagen wirklich, liebe Politik, schaut dahin. Wir reden über ein Menschenrecht, was hier missachtet wird. Und da stehe ich manchmal wirklich da und wundere mich, ja, dass wir so vielem gerade keine Meinung haben. Und wenn wir sie haben, also wirklich, das Papier ist super, wenn wir sie kompetent haben, dass wir uns nicht trauen. Ich weiß gar nicht, hat man dann Angst irgendwie, huch, es könnte ja eine Diskussion geben. Ja, Mut zur Diskussion, dann gibt es eine Diskussion.
Aber ab Nikodemus, Sie sind auf sozialen Medien unterwegs, Sie sind publizistisch unterwegs. Sie sind auch in Straßenszenen unterwegs. Und ja, diese Kontroverse, das ist eine Hürde, ne?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ja, es gibt wahrscheinlich eine angstvolle Diskussion, Widerstand. Natürlich gibt es Widerstand, aber Widerstand muss ja nicht gleich negativ sein. Okay, dann lass uns reden. Dann bring dein Argument, ich bring meine Argumente. Dann vertiefen wir das. Aber dann kommen wir Diskussion. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich da verwundert. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ich stehe davor und denke, natürlich, es gibt immer das Extrem. Wir sollen jetzt, es gibt natürlich auch das, sag ich mal, dieses aggressiv-missionarische, dass ich Leute irgendwie belästige, keine Ahnung, an unguten Orten irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, ein öffentliches Verkehrsmittel, wo ich sage, da soll auch jeder sein Ding einfach in Ruhe gelassen werden. Also das gibt's ja auch. Also ich will jetzt auch nicht sagen, jetzt gehen die Straßen und quatscht die Leute an. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch, es gibt auch eine negative Religionsfreiheit. Ich darf vor Religion noch verschont werden. Aber warum gehen wir nicht auf die Agora der öffentlichen Debatten, wo ich mir auch frage, also wann waren die letzten Mal Kirchenvertreterinnen oder Vertreter in Talkshows? Ich weiß nicht, kann es in Österreich anders sein? Oder wann gibt's mal ein Thema im deutschen Sprachraum, wo Kirche mal ein neues Thema gesetzt hat? Wirklich mal gesagt hat, hier gibt, und gesagt, dieser Bericht wäre eins, das wäre wirklich mal zu schauen auf die Menschen, die hier in unseren Schlachthöfen arbeiten, auf den Feldern arbeiten, im Pflegebereich arbeiten. Wir haben auch hier. Und das sind, wie gesagt, nicht nur Mitmenschen, was schon wichtig genug ist. Das sind in der Regel sogar Mitchristen, die dieselbe Taufe haben wie ich. Und ich finde, da haben wir noch eine ganz andere Verantwortung. Und da ist mir Kirche gerade echt zu ruhig.
Ja, vielen Dank, lieber Abt Nikodemus Schnabel. Also wir danken Ihnen erst einmal herzlich. Vielleicht auch einen Applaus. Mein Essen auch. Danke. Ja, wir danken Ihnen für Ihr Zeugnis in dieser Welt auch. Und vielleicht haben wir noch Zeit für zwei Fragen. Mal schauen.
Googeln Sie gerne Beste, fragen Sie.
Nein, ich habe keine Angst. Also wenn die Frage kommt, die kommt ja häufig, ob ich Angst habe. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin jemand, der sich sehr frei bewegt. Ich bin auch übrigens jemand wirklich, ich bin auch regelmäßig im Gazastreifen. Ich bin auch in der Westbank unterwegs, in Israel. Wie gesagt, auch in Gebieten, wo sich andere nicht hineintrauen, durch meine Arbeit mit Migranten, Asylsuchenden, habe ich auch quasi keine Angst vor den Slums und den Gebieten, wo normale Menschen sich im Zweifelsfall ausschließlich beim helllichten Tag reintrauen. Ich gehe da auch nachts rein, weil es tatsächlich auch Geschwister im Glauben sind. Angst habe ich nicht. Ich habe eher, wenn mich etwas berührt, macht es mich traurig. Also gerade diese Erfahrung wie, Angst nicht, sondern dieses, wo ich sage, es gibt so viele Verwundungen, so viele Verletzungen, es gibt so vieles. Jerusalem ist wie so eine offene, blutende Wunde. Jetzt nicht noch mehr Hass. Und dann denke ich mir, okay, also wenn, eben auch, wenn ich angespuckt wäre, denke ich mir, ja, braucht es das jetzt? Also es geht mir gar nicht um mich, dann denke ich mir, also als ob es hier nicht schon genug Hass und Vergiftung und all, also wirklich, was soll das? Also dieses, warum haben Menschen das Bedürfnis, da in die Welt noch mehr Hass zu bringen? Und denke ich mir, gerade Jerusalem hat wirklich so viele Wunden. Also diese Stadt braucht Versöhnung, braucht Heilung und nicht noch mehr Wunden, die neu geschlagen werden. Ja.
Ich würde halt noch die politische Situation interessieren. Die Demonstrationen, kriegt ihr das in Jerusalem mit oder ist das fast alles in Tel Aviv? Und was bewegt sich denn? Also von dem Minister, habe ich jetzt gehört, dürfte eine eindeutige Auswirkung.
Er ist leider nicht allein. Es gibt mehrere von seiner Sorte im Kabinett. Also im Kabinett ist eine ganze Reihe vorbestrafter Schwerstkriminelle. Einer zum Beispiel, der Innenminister darf ja, hat ja da sozusagen, ich meine, das ist auch nur ein Fall, der darf nicht mal in sein Ministerium betreten, weil der ist direkt frisch vom Gefängnis in Regierungssessel. Da hat das Gericht gesagt, nee, das geht nicht so. Also man kann nicht direkt von der Zelle auf die Regierungsbank wechseln. Also ich meine, also wir haben da mit Leuten zu tun, das kann man sich, glaube ich, kaum ausdenken. Ich habe auch das Gefühl, die europäischen Medien gehen damit sehr vorsichtig um, mit dem, was da eigentlich ist. Also wenn man, also ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, einfach mal beschäftigen, wer da in der Regierungsbank sitzt, ist nicht lustig. Und tatsächlich hat Netanjahu da einen Tabubruch begangen. Also das sind Menschen, mit denen schließt man keine Koalition. Also das sind Schwerstkriminelle und denen darf man keine Verantwortung übergeben. Aber jetzt kommen wir zu dem Positiven. Die Demonstration, das macht Mut. Und die Zivilgesellschaft macht Mut und das wäre vielleicht etwas, damit wir nicht sozusagen nur negativ und dass ich jetzt irgendwie nur am Schimpfen bin. Ganz im Gegenteil, ich bin Mensch der Hoffnung. Was mir wirklich Mut macht, sind die wunderbaren Menschen, die jetzt auch vielleicht eher neutral waren, die auf einmal zum ersten Mal in ihrem Leben auf Demonstrationen gehen, die zum ersten Mal in ihrem Leben sagen, die sich noch nie interessiert haben für die Christen. Auf einmal die eine Meinung haben zu den Minderheiten im Land. Und ich erlebe auf einmal wirklich ein ganz neues Interesse auch an uns. Bis hin, auch ein Beispiel, es gab zum Beispiel israelische Wissenschaftler, allesamt Juden, haben sogar eine wissenschaftliche Konferenz durchgeführt, warum einige Juden auf uns Christen spucken und so. Also das sozusagen war eine rein innerjüdische Diskussion, die gesagt haben, das Phänomen ist so präsent und so virulent, lass uns da mal hingucken, was ist denn da eigentlich los? Natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass diese Konferenz vom israelischen Außenministerium boykottiert wurde, weil sie sagen, sie sei zu einseitig, wo ich mich frage, wo ist die andere Seite? Wie um Antisemitismus. Gibt es um Antisemitismus auch was Gutes zu sagen? Also ich weiß nicht, also ich frage mich, wo die andere Seite sein soll. Also klar, und da sind wir genau bei dem Punkt, in dem ich gerade auch emotional stehe. Ich bin wieder ganz frisch verliebt in diese Zivilgesellschaft Israels, kann ich wirklich sagen. Also so viele wunderbare Menschen. Und ich durfte auch gerade in meiner Zeit als Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende viele tiefgläubige Menschen erleben, die aus ihrem jüdischen Glauben heraus sagen, weil meine Tora, mein Glaube mir sagt, der Fremde soll in deinem Gastbereich genauso behandelt werden wie der Volksgenosse, engagiere ich mich auch für die, die am Rande stehen. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich für die Migranten und Asylsuchenden. Und da könnte ich ganz, ganz viele wunderbare Geschichten erzählen. Und die Menschen geben mir Hoffnung für dieses Land und die Zukunft dieses Landes. Was entmutigend ist, ist die derzeitige Regierung, Aber das Gute an jeder Demokratie ist, auch da kommen irgendwann Wahlen. Leider wird diese Regierung wahrscheinlich länger durchhalten, als vielen lieb ist, weil sie wissen, wenn morgen Neuwahlen wären, die würden abgestraft. Viele ihrer Wähler sind erbost und erbittert über diese Regierung, weil natürlich, wie bei vielen Populisten, keinem, der am Rand steht und sozial benachteiligt ist, geht es eindeutig besser unter dieser populistischen rechten Regierung. Ganz im Gegenteil, die Inflation galoppiert, der Schekel ist im freien Fall. Also das heißt, die Wirtschaft Israels leidet und diese Regierung auch. Das heißt, diese populistische Versprechung nach dem Motto, ja, wir bringen hier mal Ordnung rein, ist ganz im Gegenteil. Das heißt also, so gesehen hoffe ich, dass aus dieser ganzen Krise, die momentan wirklich sehr unappetitlich ist, von der Regierungsseite her, die Gesellschaft, glaube ich, noch mal neu darüber diskutiert, was will Israel eigentlich sein? Für wen wollen wir Staat sein? Wie wollen wir Staat sein? Wohin soll dieser Staat hin? Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, Israel hat jetzt 75 Jahre gefeiert, dass vielleicht an diesem wirklich Scheidemoment dieses Landes vielleicht eine neue Diskussion entsteht und vielleicht sogar der Mut, sich endlich mal eine Verfassung zu geben. Also ich bin, ja, vielleicht liegt es an meinem Christsein, ich bin ein Mensch der Hoffnung und ich hoffe, dass die Radikalen nicht das letzte Wort haben und dass sie auch gerade, wie sie agieren, ist dermaßen übertreiben. Wir haben noch gar nicht über manche Gesetzesinitiativen geredet. Viele reden ja über die Justizreform, aber es gibt ja auch andere Sachen, Wiedereinführung der Todesstrafe und. Also vieles andere ja auch. Ich könnte jetzt sehr, sehr viel zu sagen. Aber ich glaube, weil diese Regierung dermaßen oder Teile dieser Regierung ja viele schockiert, dass, glaube ich, es eine neue Diskussion gibt. Natürlich, was auch dazu gehört, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich die Frage überhaupt auch der Palästinenser, die natürlich jetzt komplett außen vor bleiben. Alle diskutieren über Israel, was eigentlich mit dem zweiten Staat, der entstehen soll, Seite an Seite mit Israel, natürlich die Frage der Besatzung. Natürlich ist es da ähnlich. Die Politik entmutigt total. Ich meine, Abbas ist schon lange nicht mehr demokratisch legitimiert. Die letzte Wahl ist ewig her. Wir haben da fast eine Gervontokratie von Leuten, die an ihren Sesseln kleben und nicht gehen. Und da natürlich auch die Jugend, die da frustriert ist. Da gibt es eben auch die Sorge, die Jugend der Palästinenser hat eben halt nicht mehr die Erfahrung der Intifadas in den Knochen, wo die Alten sagen, nach jeder Intifada ging es uns schlechter als davor. Gewalt bringt nichts, wir müssen andere Wege finden. Aber die Jugend natürlich, man merkt, es rumort. Da müssten wir auch schauen. Also ich glaube, die ganze Region steht vor einer spannenden Herausforderung. Aber letztendlich ist meine Hoffnung, und dafür beten wir jeden Tag als Mönche, dass einfach, ja, es genug Menschen gibt, die den Dialog wagen, die Versöhnung wagen. Und ich bin da auch jetzt kein kompletter Utopist. Ich erinnere nur daran, niemand hätte gedacht, dass Ägypten mal mit Israel Frieden schließt. In den 50er Jahren ein totaler Durchbruch, dass sogar der ägyptische Präsident vor der Knesset spricht. Hätte keiner gedacht, paar Tage davor, ein großes Wunder. Oder wer hätte jetzt auch gedacht, überhaupt die ganzen Oslo-Sachen, da das Abkommen. Es gab immer mal auch Sternstunden in der Geschichte dieser Region. Und vielleicht kommt es auch wieder, dass Menschen auch wieder sagen, in einer Mehrheit, genug. Genug mit dem Blutvergießen, genug mit dem Hass aufeinander, genug mit diesem Schubladendenken, genug mit diesem immer höhere Mauern errichten. Wir wollen Versöhnung, wir wollen Dialog. Und ich hoffe, dass auch wieder ein Moment kommt, wo diese Position auch eine Mehrheit hat.
Ja, also nochmal vielen Dank, Abt Nikodemus. Danke auch Ihnen, dass Sie heute Abend hergekommen sind und sich den Ausführungen auch diesem Thema gewidmet haben. Wir haben hinten noch eine kleine ein bisschen Wahlen vorbereitet. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere Gespräch, das man in einem informellen Rahmen noch ein bisschen ausdehnen kann. Ich danke Ihnen sehr. Danke Ihnen.
Danke. Danke. Danke.